Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Mein Gast hier heute in der Stunde Sendung und der guten halben Stunde Podcast ist Michael Koss, genau, Politikprofessor aus Lüneburg. Und wir sind hier nicht allein in der Sendung. Heute ist nämlich wieder Tag des offenen Studios. Das heißt, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern werden können. Sie können uns im Video-Livestream zugucken und können sich live im Chat an der Diskussion beteiligen. Und wenn Sie jetzt sagen, ah, da habe ich Lust drauf, habe ich Zeit für, ich habe auch irgendwie ein Gerät, mit dem ich Videos angucken kann in meiner Nähe, dann können Sie sich gerne noch reinklicken unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Teilnahmelink. Joe Biden, der ist zurück im Oval Office und hat dort eine Rede gehalten, die im Fernsehen übertragen worden ist. Die war mit Spannung erwartet worden, weil er darin begründen wollte und sollte, warum er dann doch auf die Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten verzichtet hat. Und das Setting, das beschreibe ich mal kurz, das ist ziemlich präsidial. Also er sitzt da an so diesem typischen dunklen Mahagonitisch, ganz dunkles Holz. Der heißt Resolute Desk, habe ich jetzt gehört. Und es ist jetzt nicht so alltäglich, dass ein Präsident da eine Ansprache hält an diesem Tisch. Also da muss schon ein wichtiger Anlass für her. Und zumindest dieser Tisch, Michael Koss, der strahlt totale Stärke aus. Hat Biden die auch ausgestrahlt aus Ihrer Sicht?
Da haben Sie mir aber eine schöne Brücke gebaut. Nein, ne? Aber ich würde auch, wenn ich gleich noch darauf näher eingehen kann, eigentlich war das genau richtig, dass er diese Stärke nicht ausgestrahlt hat. Ich habe jetzt häufig einige Kommentare gelesen, wo das als nicht hilfreich eingeordnet wurde. Und ich würde aber eigentlich sagen, was an der Rede halt wichtig ist, ist weniger das, was gesagt wurde, als das Performative, wie es rübergebracht wurde, die Verhaspler. Aber er hat einfach komplett den Eindruck erweckt, wie jemand, der amtsmüde oder eben altersmüde oder beides ist. Und sollte es noch eines sozusagen Argumentes bedürfen, diesen sehr kurzfristigen und sehr drastischen, aber eben im Endeffekt richtigen Schritt, die Richtigkeit davon zu belegen, dann war es eben das. Ne? Dieser Gesamteindruck eines Präsidenten, der mit Verlaub am Ende mindestens seiner Amtszeit ist. Und in dem Sinne war das, glaube ich, sehr hilfreich tatsächlich, auf eine, sozusagen leicht vertrackte Art und Weise.
Ja, finde ich eine interessante Perspektive darauf. Ich habe mal unser Publikum gefragt, wie die Rede oder eben die Aussagen, die man jetzt in den Medien hört, wahrgenommen haben. Ein Hörer schreibt, ah, ich habe ihn noch gar nicht wahrgenommen. Also das ist auch eine Aussage. Es gibt aber auch verschiedene, die haben sich's angeschaut. Da schreibt einer, stark in der Begründung, schwach und alt in der Darstellung. Die Energie von Frau Harris kann er nicht matchen. Und ja, da stehen auch noch so Adjektive wie altersschwach und ja, schwach lese ich oft, ne? Schwach wie zuletzt fast immer, aber er wird durchregieren bis Januar, daran habe ich keine Zweifel. Und ja, einer schreibt sogar, danach bricht er zusammen wie eine Erlösung.
Ja, ich hoffe nur am Amt, also ne, das wollte da auch nicht unken, aber ja, ich glaube, jetzt, wo das bei ihm eindämmert, darf er nicht sagen, aber ich finde, das kommt auch so zum Ausdruck, dass da jetzt möglicherweise eine Ruhephase ansteht, dass das auch eine gute Sache sein könnte. Das scheint ihm sehr einzudämmern dieser Tage.
Ehrlich gesagt, habe ich auch die ganze Zeit auf wirklich eine handfeste Begründung gewartet, also warum er zurücktritt. Und ich meine, das liegt auf der Hand. Wahrscheinlich ist es tatsächlich diese Altersschwäche, die man eben jetzt auch nicht mehr so gut verbergen konnte. Aber er hat den Elefant im Raum, also dieses Alter und diesen Gesundheitszustand, eigentlich nur einmal kurz indirekt gestreift während der Rede.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now.
Also hat er gesagt, er will eine neue Generation übergeben, es sei Zeit für neue Stimmen, frische Stimmen und da sagt er ja, jüngere Stimmen, also da dieses Jung, ne, das ist einmal kurz angeklungen und er sagt dann noch ja und diese Zeit ist jetzt, also wirklich nur diese indirekte Sache. Ich frage mich, ob es nicht in dieser Schwäche, die er eben unübersehbar hat, nicht auch total stark gewesen wäre, doch einfach nochmal sehr klar zu sagen, Leute, ich habe das überschätzt, ich habe da jetzt gemerkt, es ist besser, wenn ich gehe aus dem und dem Grund. Also ob das nicht sogar noch stärker gewesen wäre und Kamala Harris nochmal mehr so ein bisschen so eine Rampe gebaut hätte.
Bei aller, also die Frage habe ich mir auch gestellt, Und bei aller Ambivalenz würde ich am Ende doch sagen nein, weil er ist immer noch der Mann mit dem Koffer und dem roten Telefon, ne? Und er ist der Mann mit dem größten Arsenal hinter dem Atomkoffer sozusagen. Und da kann man also Selbstkritik einfach per se nur dosiert üben. Und dadurch, dass es eben ja performativ eben so zum Ausdruck gekommen ist, muss man eigentlich das Offensichtliche nicht noch mehr betonen. Dann hat es der Stimme ja angehört, die klang wie aus einer Radiosendung in den 30er Jahren oder so. Ne? Da fehlte irgendwie die Hälfte der Töne. Also der Lack ist wirklich ab in jeder Hinsicht. Und da aber jetzt noch drauf zu elaborieren, ist am Ende eine Selbsterniedrigung, die sich mit dem Amt so noch stärker beißt sozusagen als diese Diskrepanz vorher, dass da jemand zum Präsidenten nochmal werden will, der offensichtlich nicht mehr in der Lage ist körperlich dazu. Und das reicht sozusagen. Und ich glaube, dass es genau so richtig war. Ja, das Schlimmste wäre paradoxerweise gewesen eine kraftvolle Rede, ne? Weil dann hätten die Debatten angefangen. Harris, doch jetzt hätte man zu früh aufs schwache, falsche Pferd gesetzt. Und all diese Fragen stellen sich nicht. Aber kommunistische Selbstkritik sozusagen war auch nicht vonnöten.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass er einige Vorgänger zitiert hat. Also er hat Thomas Jefferson zitiert, George Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt. Das heißt, für mich kam da schon auch der Versuch raus, sich selbst so in diese Reihe zu stellen. Zu Recht auf eine Art, aber ich frage mich natürlich trotzdem, wenn man diese krass historischen Namen hört, so wird er das schaffen oder wird er auf ewig so der brüchige, altersschwache Biden bleiben?
Wie man auf Englisch so schön sagt, the jury is out. Ja, also die Frage wird jetzt gerade entschieden. Nicht von uns beiden, leider oder zum Glück, je nachdem. Also das, glaube ich, wird man sehen müssen. Aber ich denke, in so einer Rede, die, wie Sie haben ja das betont, in einem besonderen Rahmen auch stattgefunden hat, diese sich in eine Ahnenreihe zu stellen, das gehört einfach dazu. Man nimmt natürlich eben jene Präsidenten, die demokratisch sind und über ein großes historisches Erbe verfügen, die er genannt hat. Das gehört einfach dazu, ob man dann aber drin wirklich die Fußstapfen ausfüllt, wird sich weisen. Ich glaube, dass von der Biden-Präsidentschaft schon einige maßgebliche Weichenstellungen ausgegangen sind. Die Rückkehr sozusagen der Investitionen und auch eine am Ende immer noch moderate handelspolitische Abschottung. Ich würde nicht von Deglobalisierung sprechen, aber eben dieser Inflation Reduction Act ist schon absolutes wirtschaftliches Umsteuern, genauso wie der Infrastrukturgesetzgebung, die massiv Geld in die Hand nimmt. Das würde ich mir auch von Regierungen in anderen Ländern, auch in Ländern, in denen wir gerade unterwegs sind, wünschen. Und das ist schon viel. Aber was fehlt, ist die Migration. Er hat alles auf den Tisch gelegt. Es war fertig verhandelt, aber das hat eben sein Konkurrent, die Partei, die Republikaner wollten auch schon zustimmen im Senat und Trump hat die zurückgepfiffen. Stehen bleiben wird aber am Ende wahrscheinlich, dass es noch keinen sozusagen Konsens oder Kompromiss oder neue Gesetzgebung in der Frage der Migration gibt. Und das wird seine Legacy, wie man dann ja sagt, sicherlich schmälern. Alles Weitere entscheidet die Zeit.
Die Zeit und möglicherweise Kamala Harris als eben neue Kandidatin. Bevor wir aber kurz noch auf Sie eingehen, möchte ich nochmal einen Blick auf den Chat werfen, weil wir hier einige Reaktionen haben auf das, was Sie gesagt haben. Also hier schreibt ein Hörer, dieser Gedanke, den Sie gerade formuliert haben, dass eine kraftvolle Rede falsch gewesen wäre, dass er den interessant findet, diesen Gedanken, und dass es aus seiner Sicht stimmt. Und ein anderer Hörer sagt aber, ja, es war eigentlich viel zu spät, dass Biden sich verabschiedet. Da spielt vielleicht auch Altersstarrsinn eine Rolle. Dabei hatte er sich auch nicht um seine Nachfolgerin gekümmert. Da sind wir dann bei Kamala Harris. Ich meine, jetzt kümmert er sich, ne? Jetzt stellt er sich hinter sie. Und es gibt noch einen anderen, der sich hinter sie stellt. Offensichtlich zumindest. Er hat es noch nicht selber laut gesagt, aber es heißt aus seinem Umfeld, er hätte es jetzt gesagt. US-Präsident Barack Obama, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der soll laut einem Medienbericht Kamala Harris unterstützen wollen, weil bis jetzt war ja noch nichts von ihm zu hören gewesen und alle haben immer so die Ohren gespitzt. Und er hätte das, so heißt es, privat auch schon voll unterstützt, dass sie kandidiert, und er stehe in regelmäßigem Kontakt zu ihr und es seien auch gemeinsame Wahlkampfauftritte geplant.
Yes. Gut, ja, absolut. Also ich glaube, Obama ist in dem ganzen Spiel noch so ein Joker, ne? Das läuft jetzt erstmal gut für die Demokraten. Die Frage, die die Hörerin aufgeworfen hat, ne, hätte man das früher machen müssen? Aber wenn man das dann auch durchdenkt, dann kommt man auch schnell auf eine ganz andere Bahn. So, ja. Stellen wir uns vor, man, Biden sagt das vor einem Jahr, kann man jetzt anderthalb Jahre lang lame duck sein, ja, und eigentlich nichts mehr gebacken kriegen. Und wenn man was gebacken kriegt, eine Debatte entfachen, ob die Nachfolgerin eigentlich überhaupt antreten muss. Also man ist da eigentlich in einem Catch-22, ja, wo man schwer das Richtige tun kann. Dass das jetzt hier eine orchestrierte Aktion ist, die, das kann keiner behaupten, das ist wirklich die pure Not, aber die zahlt gerade schon stark ein auf das Konto der, auch im Wortsinn, ja, die Spenden gehen ja auch hoch auf das Konto der Demokraten. Toi, toi. Und zurück zu Obama, also ich sehe den jetzt als Joker, es geht ja alles in die richtige Richtung, die Mehrheit oder der Nominierungskongress da war schon, ist schon längst da, die Mehrheits-, die Fraktionsführer in Repräsentantenhaus und Senat sind auf Kurs und damit die Fraktionen, die jeweiligen, was auch gar nicht trivial ist. Es gibt niemanden, der sagt, ich möchte aber eigentlich auch antreten oder ich möchte, dass noch jemand antritt. Das geht alles in die richtige Richtung. Und natürlich, die Trump-Kampagne ist völlig überrascht, weil die, glaube ich, selber nicht damit rechnen, dass das, was sie fordern, passiert. Das ist ja auch wieder interessant, ne, zu sehen. Ne? Die sagen die ganze Zeit, Biden muss weg, aber wenn das passiert, dann haben sie überhaupt nichts damit, können sie damit nichts anfangen, außer irgendwelchen Stanzen, die sie die ganze Zeit schon rauspusten.
Stimmt, so aber, Stichwort linksradikale Verrückte, ja, und also, Babymörderin,
ja,
und sowas.
Das sind ja wirklich Sachen, die kann man sich morgens irgendwie unter der Dusche besser überlegen. Kurzum. Aber sie werden natürlich sich einschießen und Kamala Harris wird auch, das scheint schon so ein bisschen bei ihr notorisch zu sein, wird auch mal einen Fehler machen, irgendwo verbal oder sonst wie übers Ziel hinausschießen. Und dann braucht man Joker. Und da bin ich bei Obama. Dann müssen nochmal die Leute, die sowas abpuffern können, aus dem Busch kommen. Und deswegen finde ich super, dass der jetzt erstmal noch die Füße stillhält, weil das wird kommen und dann kann er auch seine Frau nochmal vorschicken, die, glaube ich, sehr viele Knöpfe in den USA, weil auch bei Leuten, die jetzt nicht sozusagen demokratisches Stammpublikum sind, Stammwählerschaft sind, die da sehr viele Knöpfe drücken können und das wird sie brauchen. Und wenn man da noch ein paar Tage mit hinterm Berg hält, umso besser. Ja. Es läuft unter den gegebenen, sehr schwierigen Bedingungen gerade sehr gut für die Demokraten.
Interessant, noch Einblick in den Chat. Da schreibt auch eine Hörerin, ja, dass der progressive Obama dass Obama sich eben noch nicht geäußert hätte, weil er diplomatisch sich auch dem öffentlichen Auswahlprozess erstmal raushalten wollte. Also ein bisschen die Richtung, was Sie gesagt haben, da irgendwie gutes Timing irgendwie auch abwarten. Und eine Hörerin fragt noch, und diese Frage möchte ich noch kurz Ihnen zum Ende stellen, bevor wir weitergehen in den Themen. Eine Hörerin fragt, hilft der eher progressive Obama dabei weiter, Wechselwähler zu überzeugen, denen Biden bereits zu links war?
Ich habe, als ich gesagt habe, die Michelle Obama würde weiteres Publikum erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen, selber ein bisschen Zweifel an meiner Aussage bekommen. Ich würde aber dabei bleiben, weil man muss sich erinnern, wer war die Koalition, die Obama mal ins Amt gewählt hat und ihn knapper auch darin bestätigt hat. Da waren wirklich vom sozusagen, mit Verlaub, weißen, männlichen, übergewichtigen Lastwagenfahrer sozusagen bis zu irgendwelchen diversen queeren Latino Wählenden alle mit dabei. Ja, also das heißt, er hat diesen Appeal, dass der natürlich massiv in Frage gestellt wird und worden ist, ist eine ganz andere Diskussion. Und wichtiger, glaube ich, um das, was da im Chat gefragt wurde, um da diese Flanke abzudecken, ist jetzt der Running Mate. Ne? Ich würde sagen, den können wir uns hier im Studio schnitzen. Ne? Das muss ein Mann sein, der muss relativ weit rechts sozusagen in der Demokratischen Partei stehen. Und dann hat man nämlich nicht diese Missbalance, die man jetzt bei den Republikanern hat, wo J.D. Vance schon ein offensichtliches Zeichen ist, dass Donald Trump auch jetzt nicht mehr so komplett taufrisch um die Ecke kommt. Ne? Und wo er sozusagen nochmal rechts von Jingle Khan unterwegs ist, eigentlich inhaltlich. Die stehen sich da jetzt irgendwie auf den Füßen und da müssen zwischen Running Mate und Kandidatin bei den Demokraten muss ein bisschen mehr Luft rein und dann läuft das und dann hilft auch Obama, so würde ich sagen.
Zustimmung aus dem Chat. Und eine letzte Frage, haben Sie da einen Namen im Kopf oder
Nein,
ist das zu
früh? Um ehrlich zu sein, weil ich nicht genug weiß, wer wie stark zieht, sozusagen. Also ich könnte mir einige gut vorstellen, aber da will ich auch jetzt nicht so tun, als sei ich da ein hinreichender Auskenner, um ehrlich zu sein. Es muss eben auch jemand sein, der wirklich in dem Ansehen steht, nicht nur auf der richtigen Position zu sein, sondern auch hinreichend Macher zu sein. Und da kenne ich mich nicht genug aus mit dem Kandidatenfeld.
Ich musste gerade, als die Macher gesagt haben, an Make America Great Again denken. Aber vielleicht muss man sich das so wieder ein bisschen an sich ziehen.
Genau.
Michael Koss, Politikprofessor an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Danke an Sie, danke auch an Sie, liebes Publikum, fürs Mitdenken, fürs Mitchatten, fürs Mitdiskutieren.